Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Ein Mann seiner Klasse. Dieser Roman von Christian Baron über eine Kindheit in einer armen Familie im Westen Deutschlands. Der ist vor 2 Jahren zum Bestseller geworden. Und jetzt hat Christian Baron seinen 2. Roman veröffentlicht. Mit dem schaut er noch weiter zurück in die deutsche Geschichte. Er erzählt von seinen Großeltern und damit vom Leben der nicht Privilegierten in der, wie manche ja sagen, guten alten Bundesrepublik. Der Journalist Christian Baron, der hat vor 6 Jahren ein Sachbuch veröffentlicht mit dem Titel Proleten, Pöbel, Parasiten. Ein Buch über die vielen Vorurteile gegen die sogenannte Unterschicht. Aus der stammt Christian Baron selbst und davon hat er erzählt in seinem ersten Roman Ein Mann seiner Klasse. Jetzt hat er seinen 2. Roman veröffentlicht. Schön ist die Nacht, heißt er. Und jetzt ist er hier. Seien Sie willkommen, Herr Baron.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ein Mann seiner Klasse, der Roman, also ist ein Bestseller geworden, wurde also viel gelesen, viel besprochen und eigentlich, so kam es mir öfter vor, fast bestaunt, dass da tatsächlich jemand erzählt von seiner Herkunft aus armen Verhältnissen, also von einem prügelnden Vater, von einer depressiven Mutter. Wie kam es denn jetzt, dass Sie nach dem ersten Roman ein Buch schreiben wollten, ein Roman, der weiter ausgreift und vom Leben Ihrer Großeltern erzählt?
Ja, ich wurde schon häufiger bei Lesungen zu Einem Mann seiner Klasse gefragt, was kommt denn jetzt wohl als nächstes? Und jetzt würde ich doch mal gerne was über die Studienzeit erfahren. Und mir war aber schon beim Schreiben des ersten Buches klar, was ich als nächstes machen muss, welcher Stoff jetzt am meisten danach drängt, erzählt zu werden. Und mir ist eben aufgefallen, dass ich sehr, sehr wenig über meine Großelterngeneration weiß. Die Menschen, die um das Jahr 1930 herum geboren sind, also die NS-Zeit erlebt haben, aber eigentlich noch zu jung waren, um sich wirklich schuldig zu machen und die entsprechenden Traumata danach mit sich rumtrugen und wenig darüber gesprochen haben. Meine Großeltern haben da wenig mit mir drüber geredet und das war für mich Ansporn zu sagen, ich will diese Generation besser verstehen und zwar von der Perspektive von unten.
Mhm. Jetzt schreiben Sie in einer Vorbemerkung zu dem Buch ausdrücklich, dieses Buch ist ein Roman, steht auch drauf, auf dem Umschlag natürlich, und Sie schreiben weiter, obwohl ich darin die Lebensgeschichten meiner Großväter und weiterer Familienmitglieder verarbeitet habe, sind alle Figuren in dem Text frei erfunden. In welchem Sinn sind denn diese Figuren, die den gleichen Namen haben wie ihre Großväter und andere Familienmitglieder, in welchem Sinn sind die frei erfunden?
Ja, es sind literarische Figuren. Ich habe eben gemerkt, dass ich diesmal ein anderes Verfahren anwenden muss, wenn ich diesen Stoff angehe. Im ersten Buch haben wir schon durchaus bewusst auf diesen Begriff Roman verzichtet. Das ist für den Buchhandel immer sehr viel leichter. Das verstehe ich auch, dass man weiß, wo sortiere ich es ein. Und dann stand es natürlich in verschiedensten Kategorien. Mir war aber wichtig, dass ich mich in diesem ersten Buch nicht hinter einer Fiktionsbehauptung verstecke. Trotzdem ist natürlich auch das erste Buch ein Roman, weil Erinnerungen, selbst wenn man sie aus erster Hand erfährt, sind nie eins zu eins das, was wir sehen würden, wenn wir in eine Zeitmaschine steigen und in die Vergangenheit fahren. Das weiß jeder. Und bei diesem Buch musste ich das aber so machen, weil ich gemerkt habe, wie viele Lücken ich füllen muss. Und ich habe auch gemerkt, dass dieses journalistische Herangehen da gar nicht mal der beste Weg ist, sondern ich wollte nach der tieferen Wahrhaftigkeit graben, die mir dann auch diese Welt viel mehr erschlossen hat, als wenn ich jetzt rein faktisch nur vorgegangen wäre.
Sie setzen ein bei dem Roman im Jahr 1944, also der Roman hat so 3 Zeitschichten, 1944, dann die 70er Jahre und dann ein Sprung ins Jahr 2011, glaube ich. Und bei dieser frühen Phase, als Sie die beiden Großväter oder die Figuren, die so heißen wie ihre Großväter, also Horst Baron und Willi Winkler, da stellen Sie sie als Jugendliche vor. In was für einer Situation leben die denn da, als man sie kennenlernt, auch in Bezug auf ihre Eltern?
Ja, ganz zu Beginn sind es 2 Arbeiterkinder, die aber sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben. Also der Horst ist einer, der Kind eines Arbeitslosen ist, der ins KZ gekommen ist, also ein wirklicher Nazi-Opfer. Und damals gab es die sogenannte Aktion Arbeitsscheu Reich im Jahr 1938. Darüber ist leider relativ wenig bekannt, in denen sogenannte Asoziale in KZs gebracht wurden. Und das prägte ihn natürlich schon in ganz früher Kindheit. Er ist 1933 geboren, während der Willi der Sohn einer Kommunistin und eines Kommunisten ist, also 2 sehr überzeugte Marxisten gewesen sind und die sich aber in diesem, also die mussten natürlich irgendwie klarkommen in diesem sogenannten Dritten Reich. haben sich aber nicht voll und ganz angepasst. Und Willis Vater ist dann in einem Strafbataillon gelandet, da auch dann zu Tode gekommen. Und die Mutter, ja, die hat dann am Stadtrand von Kaiserslautern weitergelebt, die Hulda, und musste dann mehr schlecht als recht zurande kommen. Und das hat sich dann auch auf den kleinen Willi natürlich ausgewirkt.
Und aus dieser Begegnung der beiden, das ist eine Zufallsbegegnung im zerbombten Kaiserslautern 1944, entsteht eine lebenslange Beziehung zwischen Willi und Horst, die sehr interessant ist, weil die, das ist zum Teil eine Freundschaft und auch eine Verbundenheit, zum Teil hat es aber sehr starke gegenläufige Tendenzen. Das liegt unter anderem darin, auch wie sie ja auf Gesellschaft auch schauen, auch auf Arbeit vor allem schauen, denn der Willi, der sagt zum Beispiel, der ist Zimmermann, arbeitet auch als Polier, also in so einer leitenden Funktion auf der Baustelle, der glaubt, dass er in dieser Bundesrepublik durch ehrliche Arbeit was erreichen kann, nicht wahr?
Ja, absolut. Er verwendet auch unablässig diesen Begriff anständig sein. Ein Wort, von dem ich dann erfahren habe, dass es in der NS-Zeit schon sehr verbreitet war. Also die schlimmsten KZ-Wärter haben sich als anständig angesehen, weil sie anständige Arbeit machen und das schlimmste Verbrechen begehen und abends dann ihren Hund streicheln. Also das haben diese Leute irgendwie hingekriegt. Und der Willi versucht das dann im Laufe der Bundesrepublik positiv zu wenden, so wie es dann auch in diesem gesellschaftlichen Kit der Bundesrepublik versucht wurde. Von dieses Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, der sogenannten, wenn du dich nur genug anstrengst, kommst du aus eigener Kraft nach oben. Das hat er voll und ganz geglaubt. Und ja, er fällt von diesem Glauben auch nicht ab, wenn ihn die empirische Beweislast fast erdrückt. Während der Horst eben ein ganz anderer Typ ist, der da halt so glaubt zu wissen, wie das System läuft. Er glaubt, es durchschaut zu haben.
Der widerspricht ja auch ganz ausdrücklich und sagt, ja. Willi, was du dir immer einredest, dass man mit ehrlicher Arbeit in diesem Land zu was kommt, das stimmt doch gar nicht. Ne? Also Horst bezieht da die Gegenposition.
Ja, obwohl er jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu der Hulda gar nicht kommunistisch gebildet ist, hat er doch so einen intuitiven Sozialismus internalisiert. Das ist natürlich sehr interessant. Aber auf der anderen Seite ist der Horst auch jemand, der die Demokratie verachtet, was, also diese Widersprüchlichkeit, diese Ambivalenzen, die sich eigentlich in beiden Figuren zeigen. Der Willi ist jetzt ja auch nicht nur der anständige Typ, der nur gute Dinge tut, ganz im Gegenteil. Die stehen sich gegenseitig immer wieder im Weg, so entwickelt sich diese Freund-Feindschaft. Das fand ich schon sehr, sehr reizvoll, diese Kombination zu erzählen.
Ist natürlich auch dankbar für einen Roman, wenn man so eine spannungsvolle Beziehung hat. Deutschlandfunk Kultur, wir haben hier den Schriftsteller und Journalisten Christian Baron zu Gast mit seinem Roman Schön ist die Nacht, der gerade erschienen ist. Wir haben schon ein bisschen über die beiden wichtigsten Figuren gesprochen, die so heißen wie ihre Großväter, Horst und Willi. Jetzt gibt's ja nicht viel Schönes im Leben dieser Menschen. Also die strampeln sich ab, um auf einen grünen Zweig zu kommen, meistens vergeblich. Es wird, es gibt viel Gewalt in dem Buch, von dem sie erzählen. Es wird auch viel gesoffen. Kann manchmal auch schön sein, aber in dem Zusammenhängen ist das oft nicht schön. Aber ihr Buch heißt Schön ist die Nacht. Warum eigentlich das?
Es hat sich, am Anfang hatte ich noch gar keinen wirklichen Titel, da waren einfach die beiden Protagonisten der Arbeitstitel, und aber während des Schreibens, noch bevor die erste Fassung stand, hat sich so rauskristallisiert, ohne dass ich es bewusst gesteuert hätte, dass die Nacht ein Leitmotiv in diesem Roman ist. Und dann gibt es ein Lied, das heißt Schön ist die Nacht, eine Tango-Serenade aus den 30er Jahren, das Lieblingslied von Willi. Er hat da auch den ersten Tanz mit seiner Frau Rosi zu diesem Lied gemacht. Das schien mir sehr, sehr passend, dieser Titel, oder es schien mir passend, er stand dann einfach da, weil man der Nacht ja auch immer so negative Eigenschaften zuschreibt. Das Düstere, das Zwielichtige, ganz seltsame Gestalten sind da unterwegs. Und wenn man dann noch das Wort schön vorne dran setzt, hat man genau die Gegensätze, um die es mir in diesem Buch eigentlich auch geht.
Sie haben mal einen Artikel über die französische Autorin Annie Ernaux geschrieben. Das ist ja auch eine Autorin, die über ihre Herkunft aus der Arbeiterklasse schreibt. Für sie offenbar eine wichtige Bezugsfigur als Schriftstellerin. Und da zitieren Sie in diesem Artikel, was Annie Ernaux übers Schreiben gesagt hat. Denn nämlich, sie hat geschrieben, um ein Leben wiederzugeben, das der Notwendigkeit unterworfen war, darf ich nicht zu den Mitteln der Kunst greifen? Darf ich nicht spannend oder berührend schreiben wollen? Wie wollten Sie denn jetzt schreiben in diesem Buch oder vielleicht auch gerade nicht schreiben?
Ich verehre Annie Ernaux, ihre Literatur. Das war für mich wahnsinnig, erstmal ein großes künstlerisches Erlebnis, diese Bücher zu lesen, aber auch für mich persönlich eine Befreiung zu sagen, ich kann auch darüber schreiben. Ich muss da keine Scheuklappen haben und kann mit offenem Visier daran gehen. Aber diesen Satz, Der ist, ich finde, bei Annie Ernaux ist da ja auch ein Trick. Also ihre Nüchternheit besticht ja vor allem dadurch, dass sie so, genau das löst ja auch Emotionen aus in einem. Das kann sie unheimlich gut. Nur mein Stil ist eben ein ganz anderer. Ich möchte schon die Lebenswelt möglichst so rüberbringen, dass man da richtig eintauchen kann. Das ist auch nicht dieses distanzierte Erzählen des Davongekommenen. Ich bin jetzt der Akademiker, der von diesen Leuten da mal berichtet, sondern vor allem in Schön ist die Nacht geht es mir darum, sie selbst sprechen zu lassen. Die Menschen, die nicht davongekommen sind, die noch immer in Armut leben und aus diesem Scheißkapitalismus nicht rauskommen. Das ist der Punkt und deswegen habe ich überhaupt keine Probleme damit, berührend zu schreiben, auch über Leben, die der Notwendigkeit unterworfen sind.
Jetzt, wenn man ihr erstes Buch kennt oder auch nur davon gehört hat, dann beginnt man irgendwann zu ahnen, wenn man jetzt ihr neues Buch liest, die Kinder, die da auftauchen, Mira und Otte, das wären irgendwann die Eltern von Christian Baron, also ihre Eltern. Und dann liest man davon in diesem Buch, unter welch schwierigen Verhältnissen die groß geworden sind, ihre Eltern, wie viel sie auch geschlagen wurden, wie viel sie auch niedergemacht wurden. Auch von eben ihren Eltern. Ja, und das Ganze hat so eine Zwangsläufigkeit. Sie haben eben auch gesagt, es sind die, die nicht davon gekommen sind, wie sie selbst. Wie ist das denn für Sie jetzt gewesen, in genau diese Kontinuität, die ja auch was ganz Deprimierendes hat, da so genau reinzuschauen?
Ja, es ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft gewesen. Das können Sie sich ja vielleicht vorstellen, dass weil ich auch wahnsinnig viel Neues jetzt in dieser Geschichte nochmal entdeckt habe, und dann, ich kann die Großväter beispielsweise auch nicht mehr befragen. Mein Großvater mütterlicherseits ist vor 2 Jahren gestorben. Der hat sich in den letzten Monaten seines Lebens doch nochmal geöffnet, aber er hat jetzt das Erscheinen des Buches nicht mehr und die letzten Züge nicht mitbekommen. Mhm. Das war schon es war keine therapeutische Erfahrung, diese Geschichte zu erzählen, aber das darüber reden, wie jetzt zum Beispiel, das hat da eine heilsame Wirkung und lässt diesen Schmerz, diese Wunden, die ich da aufgerissen habe, irgendwie dann auch heilen, weil für mich ist sowieso erzählenswert, literarisch vor allen Dingen die Geschichten, die man sich jetzt nicht bei einem netten Abendessen erzählt, sondern wo man wirklich eintauchen muss.
Mhm. Ich habe vorhin schon mal so kurz angerissen, es gibt ja auch so viel Verklärung der alten Bundesrepublik, als ob da die Welt noch in Ordnung gewesen wäre von heute aus gesehen. Jetzt beschreiben Sie, wie kontinuierlich Menschen da ausgeschlossen wurden von der Teilhabe an der Gesellschaft. Also es ist in dem Sinne auch eine, ja, fast so eine Gegengeschichte der Bundesrepublik, oder?
Ja, das ist mir auch erst klar geworden während des Schreibens. Die 70er Jahre werden ja auch von links häufig mal ein bisschen verklärt. Einerseits stimmt es gab damals die Bildungsexpansion, es gab über 90% Wahlbeteiligung, Willy wählen, Willy Brandt war Kanzler und die SPD war wirklich links. Aber das war nach ein paar Jahren schon wieder verflogen. Dann kam die Ölkrise und der Neoliberalismus setzte sich schon so langsam durch, die Gewerkschaften wurden schwächer und das kam damals schon raus. Es ist nur so, dass das damals weniger sichtbar war als heute. Und noch dazu, dieser Wohlstand, der ja durchaus damals mehr vorhanden war als heute, war erkauft durch einen Rassismus gegen die sogenannten Gastarbeiter, die überausgebeutet wurden. Ein viel starreres Patriarchat, das es damals noch gab, das ist etwas, das mir zu oft ausgeklammert wird. Mhm. Und da finde ich es wichtig, dass das auch in der Literatur häufiger wieder vorkommt.
Zum Beispiel in Ihrem neuen Roman Schön ist die Nacht von Christian Baron, ist im Klaassen Verlag erschienen mit 380 Seiten, 23 € ist der Preis. Sie bleiben noch bei uns, wir wollen noch ein paar andere Sachen besprechen. Ja, bis hierher erstmal vielen Dank. Wir wollen gerne hier in dieser Sendung ein paar neue Klassiker lancieren. Bücher, die nach 1945 entstanden sind, die noch nicht im Kanon stehen. Und da stellt meine Moderatorenkollegin Andrea Gerg heute ein Buch vor von einer Autorin, die sich selbst zur Unterhaltungsschriftstellerin erklärt hat. Wobei, man muss ja auch nicht alles glauben.
Sommerklassiker. Zwei Fremde im Zug von Patricia Highsmith.
Bekanntschaften, wenn sie sich auch gleichgültig ankündigen, haben oft die wichtigsten Folgen. Dieser Goethe-Satz bringt die Ausgangssituation in Patricia Highsmiths fulminantem Debüt auf den Punkt. Zwei Fremde lernen sich beiläufig während einer Zugfahrt kennen und diese Zufallsbekanntschaft wird ihr gesamtes weiteres Leben prägen. Der Architekt Guy Haines wird von dem charmanten Dandy Charles Bruno in ein Gespräch verwickelt. Dabei erzählt Guy ihm, dass er sich von seiner Frau trennen will, um seine Geliebte Anne Faulkner zu heiraten. Seine Frau verweigere jedoch die Scheidung und bereite ihm erhebliche Probleme. Probleme. Bruno schlägt dem entsetzten Guy vor, seine Frau Miriam zu töten, wenn dieser dafür seinen verhassten Vater ums Leben bringen würde.
Want to hear one of my ideas for a perfect murder? Two fellows meet accidentally. No connection between them at all. Never saw each other before. Each one has somebody that he'd like to get rid of.
Zwei Menschen, die sich nie zuvor begegnet sind, planen das perfekte Verbrechen. Mord auf Gegenseitigkeit.
Haben Sie niemals das Gefühl gehabt, Sie möchten jemanden umbringen?
Nein.
Ich sehe es Ihnen an. Warum geben Sie es nicht zu?
Ich bin da eben anders.
Da irren Sie sich sehr. Jeder Mensch kann zum Mörder werden.
Die Erkenntnis, dass in jedem von uns ein Abgrund schlummert und das Böse durchaus ein charmantes, freundliches Gesicht aufsetzen kann, ist eines der Grundmotive in den 22 Romanen und zahlreichen Kurzgeschichten, die Patricia Highsmith im Laufe ihres Lebens geschrieben hat. Während sie Zwei Fremde im Zug schrieb, schlug sie sich mit Gelegenheitsjobs durch. Zunächst als Spielzeugverkäuferin, dann als Comic-Texterin und Geschichtenentwicklerin beim New Yorker Fawcett Verlag. 3 Jahre harte Arbeit hat sie ihr Erstling gekostet, kann man ihren Tagebüchern entnehmen. Darin notierte sie im März 1946.
Ich habe die Handlung. Es ist so einfach, dass ich kaum ertrage, es eine Handlung zu nennen.
So bezwingend schlicht das Setting des Romans sein mag, so vielschichtig und komplex sind die psychologischen und moralischen Konsequenzen, die sich für die Figuren daraus ergeben. Die gesamte Existenz des von Schuldgefühlen gepeinigten Guy gerät auf dramatische Weise ins Rutschen, bis ihn am Ende nichts mehr retten kann. Als Strangers on a Train, wie der Roman im Original heißt, 1950 herauskam, machte er seine Autorin quasi über Nacht zum Star. Dabei war dieser Einstieg ins Buchgeschäft gar nicht so einfach gewesen.
Strangers on a Train was published when I was 28, I believe. When it was half done, it was rejected 6 times by New York publishers, 6 publishers.
Als ich das Manuskript zu Zwei Fremde im Zug halb fertig hatte, bewarb ich mich damit bei 6 verschiedenen New Yorker Verlagen. Sie alle lehnten es ab, mit der Begründung, die Handlung ließe sich niemals zu einem befriedigenden Abschluss bringen. Am Ende wollte es dann aber gleich der erste Verlag haben. Hitchcock kaufte schon kurz nach der Veröffentlichung die Filmrechte.
Nach ihrem sensationellen Debüt erfand Patricia Highsmith bald ihre Kultfigur Tom Ripley, die letztlich weiterführte, was schon in Zwei Fremde im Zug als Motiv deutlich war. Highsmiths Täterfiguren sind einem auf irritierende Weise sympathisch und hebeln die bis dahin gängigen moralischen Prinzipien des Krimi-Genres aus.
Ich zeige den unzweideutigen Triumph des Bösen über das Gute und ich freue mich daran,
erklärte Highsmith als eine treibende Kraft ihres Schreibens. Schon mit ihrem Erstling hatte sie gezeigt, dass es ihr nicht nur darum geht, moralische Kategorien auf den Kopf zu stellen, sondern um eine existenzielle Verunsicherung und um die Unsicherheit jeder Identität. Diese Tiefe macht Zwei Fremde im Zug zu einem gegenwärtigen Stück Literatur und zeigt Patricia Highsmith von Anfang an als Meisterin feiner, facettenreicher Psychogramme, auch wenn sie selbst sich bescheiden nur als Unterhaltungsschriftstellerin beschrieben hat.
I consider myself an entertainer. So for Unterhaltung. Occasionally I might write a decent short story, but otherwise it's Unterhaltung.
Einer unserer Sommerklassiker, unserer neuen Klassiker, Zwei Fremde im Zug von Patricia Highsmith. Da gibt es eine deutschsprachige Ausgabe im Diogenes Verlag in der Übersetzung von Melanie Walz mit 460 Seiten für knapp 22 Euro. Der Schriftsteller Christian Baron ist hier bei uns und hat mir zugehört bei diesem Beitrag gerade. Am Ende ihres neuen Romans, da danken sie vielen Menschen, zuerst ihren Großeltern, anderen aus ihrer Familie, aber dann auch Schriftstellerinnen und Schriftstellern, zum Beispiel Vicky Baum, Alfred Döblin, Hans Fallada, Lilly Grün, Irmgard Coyne, John Steinbeck. Die Reihe ist noch etwas länger. Wenn Sie jetzt eins von deren Büchern oder auch ein ganz anderes zum neuen Klassiker erklären müssten, was würden Sie da nehmen?
Oh, am liebsten alle. Aber geht nicht, wenn ich mich für eins. Einen entscheiden muss, aus dieser Reihe, die ja noch weitergeht, dann auf alle Fälle Jörg Fauser. Dieser Mann gehört kanonisiert. Ich bin erst vor ein paar Jahren auf diesen Autor gestoßen. Über YouTube-Videos, wie er da beim Bachmann-Preis auftritt und auf übelste Art und Weise fertig gemacht wird von der Jury. Da war er schon, hatte er schon meine Sympathie, dann habe ich seine Bücher gelesen. Und zuerst Rohstoff, seinen berühmtesten Roman, aber noch besser gefallen hat mir Der Schneemann. Ein Krimi, den er Anfang der 80er Jahre geschrieben hat. Und Schneemann bezieht sich in erster Linie darauf, dass es um das schöne Koks geht. Also der Protagonist kommt auf seltsame Art und Weise zu so einem Koffer von Drogen und merkt, oh, jetzt kann ich aber richtig Kohle machen. Und es ist dann ein atemberaubender Ritt in der weiteren Handlung. Und ja, wie es ausgeht, sage ich jetzt selbstverständlich nicht, aber dieses Buch muss bitte jeder Menschen lesen. Das ist, die Bücher von ihm kommen auch gerade nach und nach, eben Diogenes Verlag, glaube ich, wieder neu heraus. Wunderbar editiert, immer mit Nachworten. Leider ist Jörg Fauser viel zu früh gestorben, mit Mitte 40, glaube ich, Ende der 80er Jahre, auch auf ganz tragische Art auf der Autobahn im Suff offensichtlich überfahren worden, nachdem er da in München in der Bar war. Das ist ein ganz, ganz toller Typ. Offensichtlich, ich finde, man sollte sich auch mit ihm als Menschen beschäftigen, aber als Autor ist er wirklich brillant.
Wir haben einen weiteren neuen Klassiker, Der Schneemann von Jörg Fauser. Dank Christian Baron.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt haben wir hier ein Buch in unserer Kritik, das ist wie gemacht für eine Sendung mit Christian Baron, der hier zu Gast ist bei uns, mit seinen Romanen, die so viel von gesellschaftlicher Wirklichkeit erzählen, die dadurch so politisch sind. Denn dieses Buch, das wir hier am Start haben, heißt Poesie und Politik, Szenen einer riskanten Beziehung. Das hat der Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch geschrieben und Michael Opitz ist unser Kritiker. Seien Sie willkommen, hallo.
Guten Tag.
Szenen einer riskanten Beziehung, der Untertitel, der deutet ja schon mal an, wenn sich die Poesie mit der Politik einlässt, das kann auch schlecht ausgehen. Ist das sowas wie die Generalthese von Jochen Hörisch?
Das kann man so sagen. Das kann sich ja als eine sehr problematische Liaison erweisen, die zwischen Poesie und Politik und besonders dann, wenn sich herausstellt, dass so die bejubelten Politiker Massenmörder, Diktatoren oder ansonsten moralisch nicht so integer waren. Und da führt Jochen Hörisch auch gleich zwei Beispiele an. Also er nennt ein Gedicht von Luise Rinser, Ewige Jugend heißt das, das ist 1935 geschrieben und das ist so eine Eloge auf Adolf Hitler. Und da zeigt sich, da gehen so schlechte Literatur und ein schlechter Politiker gut zusammen. Und er nennt ein anderes Beispiel von Johannes Abecher, wo es so eine Hymne auf Stalin gibt aus dem Jahre 1953. Auch das ein Beispiel dafür, dass man sagen kann, also die Literatur ist eigentlich gut beraten, wenn sie sich ein wenig auf Distanz hält, jedenfalls in dieser Beziehung, dass sie nicht so weit sich aus dem Fenster lehnt, wenn es darum geht, also Politiker über den grünen Klee zu loben.
Jetzt könnte man aber ja auch gleich einwenden, es gab auch eine lange Reihe von Autorinnen und Autoren, die sich engagiert haben, zum Beispiel gegen den Ersten Weltkrieg oder auch gegen den deutschen Nationalsozialismus, gegen Kolonialismus und so weiter. Kommen die auch vor in Jochen Hörischs Buch?
Die kommen vor, wobei es ihm wirklich darum geht zu zeigen, dass es einen Unterschied macht, also, und den macht er deutlich, zwischen literarischen Werken und politischen Äußerungen von Autoren. Also er zeigt beispielsweise, um sozusagen den Unterschied deutlich zu machen, zwei Nobelpreisträger, wo man sagen kann, okay, die haben also aufgrund ihrer Auszeichnung unter Beweis gestellt, dass sie literarisch doch auf einer gewissen Höhe anzusiedeln sind. Und er nennt die Beispiele Gerhard Hauptmann und Thomas Mann. Und beide haben sich im Ersten Weltkrieg einfach auf die andere Seite, also nicht auf die Seite der von Ihnen eben genannten Autoren geschlagen, sondern sie waren Befürworter des Ersten Weltkrieges mit, wie man, wenn man das heute liest, besorgniserregenden Texten. Und er sagt, dass man das nun nicht miteinander in Beziehung setzen kann und sagen kann, also wenn jemand als Autor gute literarische Werke schreibt, dann muss er zugleich auch in politischer Weitsicht jemand sein, auf den man vertrauen kann. Ganz im Gegenteil. Mhm. Also diese beiden Beispiele würden das deutlich machen.
Wobei Thomas Mann, wenn Sie den erwähnen, das ist ja nun auch gerade ein Beispiel, der dann mit seinen Reden im Zweiten Weltkrieg ganz viel getan hat gegen den Nationalsozialismus, für die bessere Seite Deutschlands. Kommt das vor?
Das kommt vor, das wird erwähnt und das ist insofern auch interessant. Und da hätte ich mir von Hörisch eigentlich wirklich nochmal ein Kapitel gewünscht, wo man an so einem Autor wie Thomas Mann zeigt, dass der im Ersten Weltkrieg eine Position vertreten kann, die heute problematisch ist, im Zweiten Weltkrieg dann aber sehr wohl richtige politische Entscheidungen trifft. Und man könnte jetzt auch noch mal Johannes Abecher nehmen, nämlich mit dieser Stalin-Eloge, aber er gehörte im Ersten Weltkrieg zu den Autoren, die diesen Krieg verurteilt haben. Also wie kommt so etwas zustande? Das wäre ein interessantes Kapitel gewesen, dass man in einer Dichterbiografie also ganz unterschiedliche politische Position wiederfindet und sich dann fragen sollte und erklären sollte, wie geschieht das, was ist da vorgefallen.
Aber so die Generalempfehlung, verstehe ich das richtig von Jochen Hörisch, ist, Autorinnen und Autoren, lasst mal lieber die Finger von der Politik, das ist nicht eure Profession.
Nein, das wäre jetzt also zu weit gegangen. Also es würde wirklich sein, dass er für eine entpolitisierte Literatur eintrete. Das ist überhaupt nicht der Fall. Er sagt schon, das ist ein Feld der Literatur, so etwas aufzugreifen, auch natürlich solche Katastrophen wie Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, das ist eine Aufgabe für die Literatur, aber sie hat sich nicht anzudienen an die politischen Herrscher und an die politischen Systeme, sondern sie subjektiviert, indem sie Figuren erfindet, Geschichte, indem sie Geschichten erzählt. Und das ist ihre Aufgabe und da kann sie durchaus sehr Wahres, sehr Bedeutendes sagen. Aber falsch wäre es für Hörisch, wenn man nun daraus dann ableitet, dass Dichter, die das mit Bravour gemacht haben, in der politischen Hinsicht dann plötzlich verlässliche Autoren wären, die man befragen kann, wie ist es mit der Einschätzung von politischer Gegenwart.
Jetzt bin ich ja mal neugierig, Christian Baron, wenn Sie von diesem Buch hören, wie Ihnen das so vorkommt, denn Ihre Literatur könnte man ja auch eine engagierte Literatur nennen, oder?
Ja, also ich würde mich gegen diesen Begriff, so verstaubt der auch anmuten mag, gar nicht wehren. Ich glaube, dass es ganz gut ist, dass das allmählich wieder zurückkommt, auch diese Verbindung zwischen Literatur und Politik. Mir ist nur sehr wichtig, auch das, was Sie, Herr Opitz, gerade gesagt haben, was auch im Buch die These ist, dass man sich den Herrschenden nicht andient. Und das gilt für mich nicht nur für Diktaturen, sondern auch für Demokratien. Also so etwas wie Klassenkasper des deutschen Parlaments würde ich jetzt auch nicht sein wollen, sondern für mich besteht die Aufgabe der Intellektuellen, wenn sie sich öffentlich äußern, als engagierte Literaten darin, in Opposition zu stehen zu dem, was existiert oder es zumindest immer kritisch zu hinterfragen. Und eben natürlich auch Literatur nie mit Agitation zu belasten, ne? Diese Verquickung nicht zu stark zu machen. Das gilt für mich auch in demokratischen Zeiten, würde ich auch nicht machen. Für mich ist es wichtig, dass ein Text, wenn man die Literatur betrachtet, aus sich selbst heraus politisch wirksam wird und nicht umgekehrt.
Wir hatten ja in der bundesdeutschen Literaturgeschichte so mehrere Abmeldewellen für politische Literatur, für engagierte Literatur, für die Gestalt des engagierten Intellektuellen. Was sagt Jochen Hörisch eigentlich, warum schreibt er dieses Buch eigentlich jetzt? Gibt es einen neuen Anlass, so ein Buch jetzt zu machen?
Ich glaube nicht, dass es da einen Anlass gibt, aber der Anlass hat sich sozusagen ergeben, fand ich schon. Das Buch ist erschienen offensichtlich, bevor die Gegenwartsautoren im Ukraine-Krieg sich positioniert haben, sage ich mal, also jedenfalls die deutschsprachigen Autoren. Das hat man aber gleich sozusagen als Beispiel parat. Ja, man weiß, da gibt es unterschiedliche Haltungen. Also Alexander Kluge hat den Emma-Aufrufbrief unterschrieben und Marcel Bayer ist beispielsweise jemand, der dagegen ist. Also auch da sind jetzt, finden wir, sagen wir mal, in den beiden Lagern unterschiedliche Autoren, Gegenwartsautoren, die man als Autoren sehr wohl schätzt. Also ich schätze beide Autoren. Und nun muss sich herausstellen, inwieweit werden sie oder haben sie recht damit. Mhm. Es gibt keinen besonderen Anlass dafür, aber hat sozusagen ein Beispiel, was sich durch diesen Text auch immer wieder zieht, das ist Peter Handke, dessen Nobelpreisverleihung hat einen unglaublichen Aufsturm erweckt und nicht etwa, weil er ein schlechter Autor ist, sondern weil seine Einlassungen zum Jugoslawienkrieg immer wieder für Diskussionen und Debatten gesorgt haben.
Jochen Hörisch hat das Buch veröffentlicht, Poesie und Politik, Szenen einer riskanten Beziehung. Im Karl-Hanser-Verlag ist das erschienen mit 160 Seiten. Für 24 Euro ist das zu haben. Vielen Dank an Michael Opitz.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Dilek hat an den Protesten im Gezi Park in Istanbul teilgenommen, hat für Meinungsfreiheit und gleichgeschlechtliche Liebe demonstriert, um dann, als der Putsch gegen Machthaber Erdogan scheitert, nach Deutschland zu fliehen. In dem Debütroman von Anna Jelis Schenke, aus dem sie heute in Krefeld liest.
Der Koffer unter 23 Kilogramm, ein Rucksack als Handgepäck. In diesem Moment, weiß ich, liegt noch nichts vor. Ich gehe, bevor passiert, was anderen schon passiert ist. Und ich gehe nur jetzt schon, weil ich es kann. Ich sehe, wie andere nicht mehr fliegen können, wie sie schwimmen müssen, wie sie sterben.
In Frankfurt am Main trifft Dilek auf ihre Cousine. Ayla ist in Deutschland aufgewachsen. Für sie ist die Türkei ein Sehnsuchtsort. Die Spannung zwischen jungen demokratischen Stimmen in der Türkei und konservativ-nationalen Landsleuten in Deutschland beschreibt Anna Jelis Schenke eindrucksvoll in ihrem Roman Kangal. Heute Abend liest sie daraus beim Bootsverleih im Stadtwald in Krefeld. Ein Refugium in einer mörderischen Welt. In seinem Bestseller Die Gärten der Finzi Contini beschreibt Giorgio Bassani das Leben des jüdischen Bürgertums im italienischen Ferrara nach der Einführung der Rassegesetze.
Sie müssen Verständnis haben, aber ich...
Ja, ich weiß. Sie haben Familie. Ganz Italien hat Familie.
Noch heute, 60 Jahre nach seinem Erscheinen, suchen Touristen in Ferrara den paradiesischen Garten, der so nie wirklich existierte.
Ich komme nie wieder in diesen Garten.
In der Arte-Mediathek sind sowohl die preisgekrönte Verfilmung von Vittorio De Sica, mit der Bassani nichts anfangen konnte, als auch eine Dokumentation auf den Spuren des Autors zu sehen. Auf der Suche nach den Gärten der Finzi Contini in der Arte-Mediathek.
Wer ruft denn da immer zu? Hast du noch nie was von Gustav mit der Hupe gehört? Du bist wohl fremd hier.
Fremd und völlig aufgeschmissen ist Erich Kästners Emil Tischbein tatsächlich, als er ins trubelige Berlin der 20er Jahre kommt und als erstes Mal beklaut wird.
Mensch, das ist ja wie im Kino. Dann was willst denn du anfangen? Keine Ahnung, immer hinterher.
Immer hinterher mit Emil, Gustav und Ponyhütchen geht es in einer digitalen Stadtführung. Beginnend am Bahnhof Zoo, vorbei am Prager Platz, wo Erich Kästner einst lebte, bis zum Hotel von Herrn Grundeis in der Motzstraße in Berlin-Schöneberg. Während die Kinder Detektiv spielen, erfahren die Erwachsenen mehr aus dem Leben Kästners und dem Berlin der 20er Jahre. Die kostenfreie Stadtführung auf den Spuren von Emil und den Detektiven ist zu finden auf der Webseite lialo.com.
Die Literaturtipps von Julia Eickmann waren das. Wir haben ja heute den Schriftsteller und Journalisten Christian Baron zu Gast mit seinem neuen Roman. Schön ist die Nacht, heute erschienen, also ganz neu. Herr Baron, Sie haben ja vor 2 Jahren Ihr Buch Ein Mann seiner Klasse veröffentlicht. Ein Buch, das aus der Welt der Ausgeschlossenen und Armen berichtet, was sonst als Stoff kaum vorkommt in der deutschen Literatur. Wie kamen Ihnen denn die Reaktionen vor auf dieses Buch jetzt so im Rückblick? War da was dabei, was Sie überrascht hat?
Ja, erstmal hatte ich wirklich ein bisschen Bammel vor den Lesungen. Dann, das ist ja Anfang 2020 erschienen, dann kam eben Corona, der erste Lockdown, alle Lesungen weg und die konnte ich dann nach und nach zum Glück nachholen, die meisten. Und da war mit das Überraschendste eigentlich 2 Dinge. Das erste, dass Menschen nach Lesungen zu mir kamen, die gesagt haben, beim Signieren, ich frage, was soll ich denn, für wen soll es denn sein? Und dann haben erstaunlich oft Leute gesagt, schreiben Sie doch bitte rein auf unsere erste Lesung. Wir waren nämlich noch nie auf so einer Veranstaltung hier. Und ich glaubte es Ihnen auch angesehen zu haben, als Sie in der Warteschlange standen, weil man erkennt sich da dann doch irgendwie, wenn man einen gewissen Blick hat. Und das fand ich sehr, sehr schön.
Also um das zu verstehen, also Leute, die sonst nichts mit Literatur am Hut haben.
Zumindest nie auf Lesungen gehen, weil ihnen das vielleicht auch, das ist ja auch in gewisser Weise ein sehr bildungsbürgerlich konnotierter Ort oder die Veranstaltung selbst als Institution und da bin ich sehr froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe.
Und die kamen dann, weil der Inhalt Ihres Buches oder das, wovon Sie erzählt haben, offenbar für Sie eine Brücke gebildet hat?
Hat das Thema Sie dahin gelockt, was natürlich schon ganz toll ist und ganz großartig. Aber auf der anderen Seite gab es auch immer wieder Leute, die sowas sagten, wie die sehr betroffen zu mir kamen danach und dann sagten, ach, wissen Sie was, ich habe ja mein Leben lang mich nie wirklich damit beschäftigt. Ich wusste immer, weil es immer in der Zeitung steht, dass es Armut gibt. Die Zahlen waren mir klar, aber sie haben mir endlich mal bewusst gemacht, was das konkret bedeutet. Und da habe ich wirklich gedacht, ich bin ja im Brotberuf eigentlich Journalist, kein Leitartikel, den ich jemals schreiben würde, könnte das bewirken, was die Literatur bewirken kann. Und das macht mich natürlich sehr glücklich.
Jetzt wird ja bei uns zunehmend diskutiert auch über Diversität in der Literatur. Also darüber wird schon lange diskutiert, aber das hat sich ja intensiviert. Es gab zum Beispiel eine Diskussion über die Nominierten beim Preis der Leipziger Buchmesse. Da wurde kritisiert, dass das eine zu weiße Liste sei, also dass Menschen nicht weißer Hautfarbe da ausgeschlossen seien. Über soziale Diversität wird aber da kaum diskutiert, oder beobachten Sie das anders?
Ich beobachte das schon so. Das ist auch ein Thema, das an sich fehlt. Ich persönlich würde es aber möglichst davon abkoppeln, ob das jetzt Menschen sind, die selbst von etwas betroffen sind. Das ist für mich eine andere Diskussion, als darüber zu sprechen, über welche Themen die Literatur geht. Ich finde nicht, dass man selbst in Armut gelebt haben muss, um ein Buch zu schreiben, wie ich es geschrieben habe, oder jetzt Schön ist die Nacht schreiben zu können. Ich halte die Diskussion für sehr wichtig, die da geführt wird, dass es einfach auch eine größere Sichtbarkeit gibt für die gesamte Gesellschaft und nicht nur einen Ausschnitt. Und da, was Sie andeuten, stimmt einfach absolut. Die Dimension der sozialen Klasse, die wurde über viele Jahre, ich würde behaupten, systematisch ausgeblendet. Es ist nicht so, dass Verlage das nicht wollen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass sie das immer schon wollten, aber jetzt ist einfach so ein Punkt gekommen, an dem auch wieder mehr Leute durchkommen, überhaupt erst in die Lage versetzt werden, solche Geschichten erzählen zu können. Und wenn man also dann jetzt dieses authentische Erzählen von Menschen, die selbst das erlebt haben, da tut sich ja im Augenblick wahnsinnig viel. Ich glaube, da muss man nur noch ein bisschen Geduld haben. Da habe ich schon großes Vertrauen in die deutsche Verlagslandschaft.
Heute tut sich, dass der Roman Schön ist die Nacht erschienen ist. Der neue Roman von Christian Bauron im Klaassen Verlag. Und Christian Bauron war eine Stunde lang hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Haben Sie herzlichen Dank dafür.
Ja, danke für die Einladung.